Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschtkötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Chiara Falke-Langsch, Chief Brand Officer bei Falke. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für die Einladung.
Was ist das erste Bild, das Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie an 130 Jahre Falke denken?
Ich würde sagen, ein roter Faden. Also ein roter Faden, der sich über Generationen hinzieht. Die Handwerkkunst und Innovation, aber gleichzeitig auch Tradition und Modernität verbindet. Falke steht ja eigentlich für 130 Jahre Strickexpertise, bedingungslose Qualität, Handwerkkunst, aber eigentlich auch als Familienunternehmen, wo wir nicht nur Produkte erstellen, sondern wo wir auch Werte vermitteln, wo wir ein einzigartiges Know-how bewahren und das auch über Generationen weitergeben. Falke steht aber auch für Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und ich würde sagen, wir haben einen Claim, also was auch unser Purpose ist, was das vielleicht ein bisschen auch zusammenfasst. Und zwar with you every step. Auf einer Seite steht der Step für den Schritt, ne, weil wir machen Beinbekleidung insbesondere. Und das heißt mit dem Schritt des Bewegung der Füße, aber gleichzeitig auch für den Step in Life, also der Schritt im Leben. Und seit über 100 Jahren begleiten wir eigentlich unsere Kunden in jeder Situation, also im Alltag, ob das im Büro, ob das jetzt auf Reise, beim Sport, zu Hause, aber auch gleichzeitig in besondere Momente im Leben. Und das ist auch sehr schön, weil es ist ein Feedback, den wir immer wieder von unseren Kunden bekommen, dass wenn sie vielleicht uns nicht im Alltag tragen, dass sie aber uns für besondere Momente im Leben dann ausgewählt haben, weil sie wissen, dass sie auf uns verlassen können. Ob das jetzt eine Hochzeit ist, ein Abiball, einen ersten Tag auf der Arbeit oder ein Wettkampf, da sind wir dabei und das ist auch eine schöne Assoziation für uns und auch eine tolle Erinnerung, mit dem sie die Kunden uns verbinden.
Ja, ein wirklich total schönes Feedback. Jetzt sind Sie ja selber sehr international tätig gewesen, waren ja sehr, sehr viele Jahre lang auch bei Louis Vuitton, auch im internationalen Umfeld. Was hat Sie dann veranlasst, genau diesen Schritt zu gehen und in diese Welt des Familienunternehmens zu gehen?
Also erstmal ist es so, dass beide meine Eltern bei Falke gearbeitet haben oder arbeiten, so wie andere Mitglieder der Familie. Aber es war ja eigentlich nie geplant, dass ich eines Tages zu Falke komme. Deswegen habe ich eigentlich meinen eigenen Weg gehabt und ich bin mit, ich glaube, 17 habe ich das Elternhaus verlassen und wollte unbedingt im Ausland. Ich wollte neue Erfahrungen machen. Klar, man ist ja neugierig, man ist ehrgeizig und man will auf eine Seite seinen eigenen Weg finden, aber gleichzeitig will man auch seinen Eltern beweisen, dass man das auch alles alleine schafft. Somit bin ich dazu zu Louis Vuitton gekommen. Ich habe mich damals einfach für ein Praktikum beworben. Ich hatte den Vorteil, dass ich im Ausland auch studiert hatte, dass ich 4 Sprachen kann und somit habe ich in Paris gestartet. Und die Geschichte mit Louis Vuitton hat über 14 Jahre lang sich entwickelt. Und ja, das hat mich in vieles beigebracht. Also ich habe dort viel lernen können von innen drin. Ich durfte international tätig sein. Gleichzeitig habe ich vieles über Professionalität, Internationalität, die Kulturen gelernt. Aber gleichzeitig auch viel über Markenführung. Ich war ja immer tätig im Marketingvertrieb und das ist so ein bisschen wiederum, was ich versuche mit ins Unternehmen mitzubringen. Auf der anderen Seite ist es so, dass meine Mutter ist Französin. Vielleicht kann man auch meinen kleinen französischen Akzent hören. Ich bin ja eigentlich Muttersprache Französisch. Meine Eltern haben immer zu Hause Englisch gesprochen zum Beispiel. Und für sie war es wichtig, dass wir eine französische Erziehung haben. Also das heißt, wir sind eigentlich in Bonn auf der französischen Schule gegangen. Meine Eltern sind nach Schmallenberg gependelt. Und somit sind wir eigentlich groß geworden. Sie haben uns Falke nahe beigebracht, weil es alles schon auch zu Hause viel um Falke ging. Ne? Aber klar, für uns, für den und für uns war es ja eigentlich wichtig, bodenständig groß zu wachsen, selbstständig aufzuwachsen und gleichzeitig auch diskret zu bleiben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, und ich würde sagen, dass diese Kombination zwischen Lokalwurzeln, aber gleichzeitig auch diese Internationalität ist auch uns, was bei Falke teilweise ausmacht, weil wir sehr bodenständig, wir sind nahbar, wir sind authentisch, aber gleichzeitig sind wir innovativ, modern und auch global relevant.
Ja, also super spannender Weg, aber gab es einen ausschlaggebenden Grund, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt gehe ich tatsächlich diesen Weg ins Familienunternehmen oder hat sich das so langsam ergeben?
Nein, ich muss sagen, also wie gesagt, geplant war es nicht. 2016 hatte mein Vater mich überzeugt, mal bei Falke reinzuschnuppern. Ich kann mich ganz daran erinnern, das war mein erster Tag. Ich vermute, man hat nicht unbedingt mit der Familie in Verbindung gebracht, was auch nicht gewollt war. Und es war die Sales Meeting, also eine Tagung, so eine Vertriebstagung. Mhm. Und dann bin ich eingestiegen, habe mich das erstmal ein bisschen von Weitem angeschaut. Und ich muss sagen, Falke hat wahnsinnig viel Potenzial. Also das ist wirklich ein tolles Unternehmen mit vielen Möglichkeiten. Man kann auch noch viel mitgestalten. Und ich nenne das oft eigentlich als einen Rohdiamant. Also ein Rohdiamant, der weiter geschliffen werden muss, um wirklich wahnsinnig zu glänzen. Wir sind noch am Schleifen, würde ich sagen. Aber das ist wirklich, was mich gereizt hat. Und deswegen war ich dann mit voller Überzeugung dabei. Klar, die Möglichkeit auch mitzugestalten und auch in die Zukunft zu sehen. Und ja, gleichzeitig würde ich sagen, auch weiterhin Falke erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und das auch über Generationen hinweg. Und das macht es alles auch super spannend.
Total. Ich glaube, gerade dieser Gestaltungsansatz, kann ich mir vorstellen, ist ja schon auch nochmal so ein anderer Reiz. Ist das auch das, was vielleicht den größten Unterschied bietet zu dem vorigen Job, vielleicht in so einem Riesenunternehmen wie Louis Vuitton, wo man vielleicht doch irgendwie einer von vielen ist, dass man hier tatsächlich auch nochmal so einen anderen Ankerpunkt hat?
Ja. Ich bin schon als Person, muss ich sagen, schon jemand, der viel mit Leidenschaft arbeitet und einfach ist. Deswegen war ich auch, sagen wir, schon in meinem damaligen Job schon voll mit Herz und Blut dabei. Ich glaube, das war auch eine Stärke von Louis Vuitton, solche Typen von Menschen zu finden. Mhm. Ja, jetzt ist es total, also es ist teilweise sehr anders. Klar, man hat andere Verantwortung. Man sieht sich zuständig für Mitarbeiter zum Beispiel oder für die Zukunft des Unternehmens. Man beschäftigt sich mehr mit die Kultur zum Beispiel und was muss man denn eigentlich tun langfristig. Aber auf eine andere Seite ist es auch nicht so ganz einfach zu sagen, okay, die Verantwortung nimmt man mit, weil man hat nie die Möglichkeit, sich komplett zu differenzieren. Mhm. Also es ist ja nicht, dass man sagt, okay, es ist ein Job und dann komme ich nach Hause und dann bin ich in einer anderen Welt und egal, was da weiter passiert. Wenn man in ein Familienunternehmen, dann arbeitet man auch mit der Familie, was super positiv sein kann, aber teilweise auch herausfordernd sein kann. Gleichzeitig ist man total dabei, aber man hat wirklich ein anderes Gefühl dabei. Und das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, tagtäglich es zu leben. Aber das macht sehr viel Spaß. Und man hat einen Willen, vielleicht, glaube ich, was mich manchmal ein bisschen so Sorgen macht, ist, dass man manchmal einfach will, dass es alles viel schneller geht. Mhm. Na, so, weil man will das Beste für das Unternehmen, man will die Schritte nach vorne bringen. Und das macht das manchmal ein bisschen frustrierend, dass man nicht so schnell vielleicht sich bewegt, wie man vielleicht auch in großen Konzernen mal auch machen kann.
Ja.
Sicherlich ist man weniger eins von tausend, aber das ist nicht nur für mich. Ich glaube, das ist in generell für die Mitarbeiter so, weil die Nahbarkeit total anders ist. Also ich würde sagen, das größte Unterschied ist familiengeführtes Unternehmen versus großes Konzern.
Ja.
Klar, die Möglichkeiten sind sicherlich unterschiedlich, aber trotzdem, ich glaube, das sind die größeren Unterschiede. In einem Konzern ist das Management zum Beispiel ein paar Jahre da, die wechseln ja auch und die müssen alle unbedingt in diese kürzeste Zeit irgendwas bewirken. Die müssen was ändern.
Ja. Oder sich selbst so ein Denkmal setzen. Ne?
Ja. So, und bei uns in einem Familienunternehmen, man denkt langfristig, in Generationen. Das ist ein anderes Commitment, ein anderes teilweise Denken oder für eine Entscheidung treffen zum Beispiel. Deswegen sind da schon einige Unterschiede dabei.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber war es auch so ein bisschen so ein Kulturschock? Also so aus der großen Pariser Welt dann praktisch ins Schmallenberg und dann in so ein Familienunternehmen? Also sowohl äußerlich als auch innerlich, sage ich mal.
Ja, also sicherlich sind da anderen Unterschieden. Mit Louis Vuitton hatte ich das Glück, dass ich in großen Metropolen arbeiten konnte, ob das Paris, New York, London oder Mailand. Das ist sicherlich anders als Schmallenberg. Alles hat Vorteile und Nachteile. Aber Kulturschock, es ist einfach anders. Mhm. In Falke, da eigentlich der Hauptsitz weiterhin, der Firmenhauptsitz immer der gleiche ist und alles eigentlich in Schmallenberg umherum stattfindet, haben wir da einen total anderen Bezug. Ob das mit der Stadt ist oder ob das mit dem Mitarbeiter ist. Das andere ist mehr so eine Multinationale, die dann in Paris zwar geankert ist, aber trotzdem dann überall mit Dependance und so weiter. Deswegen ist die Kultur auch, die wird ja auch anders gelebt, die wird auch anders weitergegeben. Klar, Schmallenberg ist weniger international und vielleicht auch für die Mode nicht immer so ganz einfach, weil die Trends werden ja nicht da entworfen, in dem Sinne, außer wir versuchen jetzt einen Trend auf den Markt zu bringen. Sicherlich ist es für meine berufliche Erfahrung nicht immer so ganz einfach. Deswegen muss man ja auch draußen sein. Man muss ja auch sehen, was draußen passiert. Aber Gott sei Dank, heutzutage gibt es soziale Medien.
Ja, das stimmt.
Meine Kinder würden sagen, Mama, du bist immer auf dein Handy. Ja, aber das ist auch mein Weg, um zu wissen, was draußen passiert und trotzdem mitzubekommen, weil Mode ist irgendwas, was sehr schnell sich bewegt. Also es ist, da sind viele Trends, ob das die Mode selbst in die Bekleidung, aber auch in das Digitale. Das ist eine Branche, die wahnsinnig sich viel verändert in kürzester Zeit, weil man jede 6 Monate eine neue Kollektion auf den Markt bringt. Das ist zum Beispiel in der Automotive, wo mein Mann eher herkommt, total anders.
Ja.
Na, und deswegen ist wahrscheinlich der Druck, der Stress auch anders, aber sicherlich eine Differenzierung. Ich kann jetzt nicht sagen unbedingt, was ist besser oder was ist schlechter. Das kann man nicht sagen. Das ist einfach anders.
Ja. Wie ist das denn? Jetzt sind Sie ja also A, im eigenen Familienunternehmen, das stelle ich mir schon immer auch schwierig vor, wenn man da irgendwie reinkommt und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen einen Stempel irgendwie hat, so Familie. Und auf der anderen Seite ja auch noch eine Frau in einer Führungsrolle. Spielt das für Sie, die beiden Aspekte, eine Rolle in Ihrem täglichen Tun?
Also zu der erste Punkt vielleicht. Ich habe mich damals bewusst entschieden, erstmal, sagen wir so, eher low profile zu kommen. Also jetzt nicht einfach direkt in die Geschäftsleitung einzusteigen, sondern ich habe erstmal als Senior Brand Manager gestartet. Ich hatte mich viel Gedanken gemacht, ob ich im Vertrieb oder im Marketing einsteige. Aber ich habe mich bewusst für Marketing entschieden, weil alles erstmal umherum des Produkts sich dreht. Na, wir verkaufen gute. Und deswegen dachte ich, okay, wenn ich den Herz gut kenne und verstehe, dann kann ich wahrscheinlich auch sogar besser verkaufen in dem Sinne. Mhm. So, deswegen habe ich da gestartet. Ich bin zwar heute immer noch da, aber klar, es ist auch meine Leidenschaft und vielleicht, was ich auch am besten kann. Aber klar, man muss seinen Platz finden. Und ich würde sagen, es ist auch sogar schwieriger als bei allem anderen, weil man muss sich beweisen, dass man da ist, weil man eine gewisse Erfahrung hat, Know-how oder über die Jahre gesammelt hat.
Und weil man nicht ja auch einfach kann, ne? Und nicht nur den Namen trägt.
Ganz genau. Ja. Und nicht nur Teil der Familie zu sein. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Man muss sich integrieren, man muss akzeptiert werden, für wen man ist eigentlich. So, das ist sehr wichtig und gar nicht einfach. Klar, am Anfang sind die alle ein bisschen vorsichtig, weil sie auch vielleicht denken, okay, das ist der Spion, die dann alles weitergibt. Und ich habe das sehr, sehr bewusst getrennt, weil ich hätte sonst keine Chance bekommen. Und ich wollte erstmal ankommen für mein Know-how und für was ich mitbringe, aber gleichzeitig für wer ich bin als Person und ich als Chiara und nicht als Falke Langsch.
Ja.
Das war mich sehr, sehr, sehr wichtig und somit bin ich auch so gestartet und so habe ich mich auch integriert. Ich benutze auch keine Vorteile. Ich will keine Sondergenehmigungen oder Möglichkeit. Das ist nicht meine Art als Person, sagen wir so. Vielleicht sollte ich das tun, aber ich glaube, das war auch mein Weg, um mich da auch zu integrieren. Also ich habe nicht mehr Urlaub als die anderen. Ich arbeite zwar mehr vielleicht als die anderen, aber ich kaufe selber meine Socken mit meinem Rabatt und mache alles nach den Regeln. Und ich konnte allerdings auch glücklicherweise das Vertrauen gewinnen. Erstmal in meine Teams, aber auch in der Geschäftsleitung. Das war mir auch sehr wichtig, weil es sonst wäre das uns unmöglich, wirklich ernsthaft zu arbeiten, unsere Projekte weiterzuführen, dieses Vertrauen aufzubauen und einfach ehrlich zu sein miteinander und so weiter. Und das war mir auch wichtig. Das braucht alles seine Zeit, ne?
Klar.
Aber ich glaube, da mittlerweile von dem Feedback, den ich bekomme, hat es ziemlich gut geklappt. Dann der zweite Punkt, das Thema Frauen. Also sicherlich ist für mich spielt das eine große Rolle. Ob das jetzt beruflich, ob das jetzt privat oder auch in meinem Umfeld. Ich würde sagen, dass in der Modebranche ist es auch schon so, dass eigentlich schon viele Frauen tätig sind. So. Und ich habe das Glück, dass in unserem Umfeld bei Falke, es wird erstmal auf Leistung und Persönlichkeit, aber auch gleichzeitig über Ergebnisse und so weiter, würde sagen, fokussiert oder wertgeschätzt.
Ja.
Und in Deutschland ist es so, dass wir 64% an Anteiligkeit an Frauen haben. Also wir sind da stark repräsentiert. Davon 37% in den Führungskräfte. Wir haben viele Head-Off, ob das in Vertrieb ist, in Marketing, in Personal, aber auch in der Logistik zum Beispiel haben wir Frauen an diesen Positionen. Im Ausland, was ein bisschen mehr unseren Filialen, teilweise unsere Point of Sale oder unseren Werke, da muss ich sagen, dass die Anteiligkeit sogar größer ist. Also da haben wir über 70% von Frauen und teilweise bis 64% von Führungskräften. Für mich ist es wichtig, weil ich auch so erzogen wurde, dass man als Frau sehr unabhängig sein soll. Meine Mutter ist eine sehr starke Frau und das ist auch, was ich an meine Kinder, ich habe zwei Mädchen zu Hause, an denen ich dann auch genauso das Gleiche weitergeben möchte. Klar, es ist eine Herausforderung, das alles zusammen zu managen.
Ja.
Also man muss das Private managen, aber gleichzeitig auch das Berufliche. Und das ist nicht einfach, besonders wenn man in Führungsrolle ist. Ich muss sagen, ich versuche da Klarheit in den Priorisierungen zu bringen. Also das heißt, wenn ich im Büro bin, dann bin ich hundertprozentig im Büro. Und wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich dann, meine Präsenz da mehr zu gewährleisten. Es ist mir nicht immer unbedingt gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin eher der Mensch, der steht ja für Quality Time statt Quantität.
Ja.
So versuche ich das eigentlich am besten zu managen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich wichtig, als Frau, andere Frau zu ermutigen, ihren Wissen, ihre Fähigkeiten, ihren Know-how einzubringen und weiterzugeben. Sich auch immer weiter zu entwickeln. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wir ticken und handeln anders. Na, es gibt ja einen besonderen, berühmter Buch, der sagt, Frauen sind von Venus und Männer sind aus Mars. Und ich glaube, da ist vieles Gutes dabei. Was die vielleicht Empathie angeht, diese Verständlichkeit und so. Also das ist irgendwas, was wir auf jeden Fall uns auch als Frauen und wie gesagt, ich habe auch viele Frauen in meinem Team, eigentlich immer wieder bewundere, dass man alles versucht zusammen zu verbinden und trotzdem erfolgreich zu sein. Und man kann erfolgreich als Frau sein. Es ist von Kultur zu Kultur teilweise ein bisschen anders. Auch in den Unternehmen oder von der soziale Verständnis.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich das ein Thema super, super spannend. Und ich hoffe, dass ich da viele Frauen ermutigen kann, auch mal beides zusammen zu widmen. Ich habe viele Freundinnen, die an sehr großen Konzernen arbeiten, die mehr Kinder als ich haben, also 3 oder 4 sogar, und die das trotzdem super gut meistern. Also ich glaube, heutzutage muss man sehr gut organisiert sein. Man muss ein bisschen Unterstützung haben. Ich muss sagen, das ist bei uns zu Hause nicht so ganz einfach. Aber alles ist möglich und ja, man sollte auch eine gute Balance finden und trotzdem auch mal seine eigenen Leidenschaften vielleicht auch angehen.
Würden Sie sich denn für Ihre Töchter wünschen, dass die auch irgendwann in die Nachfolge des Unternehmens treten oder gehen Sie auch den Weg, dass Sie eigentlich sagen, das ist eigentlich nicht geplant?
Geplant ist nichts. Und wir sprechen nicht darüber und wenn das Thema sein soll, würden sie wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, nicht so arbeiten wie Mama. Aber nein, also ich würde sagen, sie soll sich selber entscheiden, ob das das Richtige ist für sie ist oder nicht.
Ja.
Ich glaube, dass man besonders gut ist in einem Job, wenn das seine Leidenschaft ist, wenn man dafür kämpft. Und da sollen sie dann selber entscheiden, ob das Richtige für sie oder nicht. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, wie man trotzdem Teil des Unternehmens bleiben kann. Auch wenn wir da auf jeden Fall alles vorbereiten, dass es für die nächste Generation ist. Aber wie gesagt, bei mir war es nicht geplant, ja, eigentlich eher nicht. Und als ich geschnuppert gekommen bin, war das auch jetzt nicht ein Muss.
Ja.
Und ich glaube, diese Freiheit sollte man das auch an den nächsten Generationen geben. Weil wenn das gezwungen ist, dann weiß ich, ob man so gut performt,
ja,
und ob man sich das, also das sind auch, das kommt mit viele Vorteile, aber es kommt auch mit viele Kompromisse. Man muss auch auf einiges verzichten können und das würde ich jetzt mich nicht erlauben, meine Kinder das so zu geben.
Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Wenn Sie an die aktuelle Situation auch in Deutschland sehen, wo wir doch eher in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld uns gerade befinden. Auf der anderen Seite versuchen Sie ja, glaube ich, auch bei Falke deutlich internationaler das Geschäft auszubauen. Was sind denn so die größten Herausforderungen aktuell für Sie?
Also sicherlich ist der Handelskrise in Deutschland für uns unmittelbar eine Herausforderung. Wir machen ein bisschen knapp über 50% unseren Umsatz weiterhin in unserem Heimatland. Wir sind deswegen sehr betroffen. Es ist so, dass es gibt auch, also nicht im Zusatz zu den ganzen Schließungen, die wir jetzt überall erleben, durch Corona, die Krise und so weiter, ist es auch so, dass der Bereich der Beinbekleidung auch eher kleiner wird.
Mhm.
Also er wird öfters geschrumpft in den Handel. Teilweise allerdings auch zu uns zugunsten, weil einige Wettbewerber weichen müssen.
Mhm.
Bei uns ist so, dass wir uns konzentrieren immer mehr auf den internationalen Märkte. Aber gleichzeitig wollen wir eine ausgehobene Balance haben. Das heißt, wir stärken uns weiterhin in dem Premium-Segment, was Deutschland und Europa angeht. Da verstärken wir uns eher in diese Richtung. Aber gleichzeitig gehen wir gezielt an einige internationale Märkte, wo wir wissen, dass da ein gewissen Wachstum verspricht. Ich würde sagen, Middle East ist ein Thema für uns, wo wir da auch sehr erfolgreich mittlerweile sind. China, wo wir jetzt gerade auch mehr digital gehen wollen. Und ja, die letzten paar Jahre ist auch Amerika, also USA, ein wichtiger Thema für uns. Wichtig ist eigentlich, dass wir unseren Markenversprechen, also diese 130 Jahre Expertise, bedienungslose Qualität, aber gleichzeitig auch Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit Die müssen ja überall weltweit vertreten werden. Mhm. Und die müssen wir transportieren. Das ist uns weiterhin sehr wichtig.
Jetzt interessant, dass Sie gerade China sagten, weil oft höre ich auch von Kunden von uns oder aus Gesprächen, dass China ja immer eher als großer Wettbewerber wahrgenommen wird, der mit sehr viel eigener Leistung jetzt auch eher auf deutsche Märkte drängt. Aber in Ihrem Segment ist das durchaus noch so, dass man in China auch als deutsches Unternehmen Fuß fassen kann.
Ja, also wir sind schon überzeugt, das ist ein Markt, der für uns wichtig sein kann. Mhm. Genauso wie ein paar Nachbarländer in Asien. Es gibt nicht viel Angebot, was der Premium-Bereich angeht, in unserem Bereich, in diesem paar Länder, aber genauso wie in China. Mhm. Der Luxusbereich und Premium-Bereich ist eigentlich in China sehr, sehr groß. Sehr oft in neue Märkte, die ja sich mit der Zeit, sich, sagen wir, in eine Demokratie sich wahnsinnig entwickelt haben und diesen Boom letzte Zeit gemacht haben. Es sind solche Marken, also Premium-Luxus-Güter, sehr wichtig. Hat mit Status-Symbol, hat mit Zugehörigkeit zu tun und auch mal einfach zu zeigen, na, man hat es geschafft, man ist erfolgreich und so. Und deswegen war das zum Beispiel auch bei Louis Vuitton sehr große, wichtige Märkte. So. Wir haben das Glück, dass wir im Premium-Bereich dort eigentlich in unserem Bereich sehr wenig Wettbewerb, da ist eigentlich nicht viel. Das ist für uns eigentlich eine große Möglichkeit. Es gibt immer Kunden, die uns eigentlich aus Europa kennen. Mhm. Deswegen haben wir auch dort ein paar Läden geöffnet in den letzten paar Jahren mit unseren Partnern. Aber da, wo wir am meisten jetzt auch noch eine Möglichkeit sehen, ist der Bereich der Digital, wo sie da viel weiter sind als uns. Ob das im Social Commerce ist, ob das jetzt mit den KOL Influencer und so weiter. Also da sind sie schon weiter als uns. Klar, diesen Bereich hat die letzten Jahre ein bisschen geschwächelt, auch durch die Ökonomie und auch durch die Währungsunterschiede. Aber es bleibt trotzdem ein Markt, der, ich meine, das sind Milliarden von Menschen.
Definitiv. Also Menschen haben die genug, glaube ich, ja.
Also, ja. Und wir sind da noch nicht so groß vertreten. Und deswegen sehen wir trotzdem für uns da ein großes Potenzial.
Ja, spannend. Das ist ja, glaube ich, schon ein spannender Weg, der da noch vor Ihnen liegt. Wir hatten ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass Sie uns erzählt haben, dass Sie, zumindest was den Bereich Beinbekleidung angeht, 95% eigentlich hier noch in Deutschland oder europäisch zumindest fertigen, mit, glaube ich, so ein paar Ausnahmen. Ist das tatsächlich auch in Zukunft wettbewerbsfähig preislich?
Naja, wir sind im Premium-Bereich und es ist schon so, dass wir eine Kundschaft haben, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit unseren Produkte legt und auch dafür auch bereit sind, das Geld auszugeben. Das ist sicherlich ein Punkt. Sonst ist es so, dass wir auch uns sehr viel beschäftigen mit neuen Technologien, um einfach effizienter zu sein in unseren Prozesse, dass wir auch gleichzeitig auch einiges versuchen zu automatisieren, besser zu planen und so weiter, auch entlang unseren Wertschöpfungskette und Lieferkette. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man als Premium-Marke auch ein Premium-Lifestyle-Erlebnis an unseren Kunden anbieten, und zwar über alle unseren Touchpoints, wo man eigentlich auch Begehrlichkeit kreiert. Allerdings, wir haben auch den Vorteil, dass wir in dem Bereich Beinbekleidung und Unterwäsche, was wir auch führen, es geht ja um Commodity-Produkte, also Gebrauchsgegenstände, die wieder erneut von den Kunden gekauft werden müssen. Und in unserem Fall ist es so, dass dank an unserer Qualität, unsere Passform und Tragekomfort, dass die Kunden sehr loyal sind und auch immer wieder kehren. Das ist sicherlich für uns ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch hauptsächlich in Europa produzieren. Wir haben nur eine Ausnahme mit einem Werk in Südafrika, wo wir anderen Länder bedienen. Und da ist es auch so, dass ja, das verschafft Vertrauen, Transparenz, kurze Wege, also auch Nachhaltigkeit. Und in einem Moment, in dem, wo wir wirtschaftlich jetzt gerade stehen, hat das eigentlich bei den Kunden und den Menschen generell immer mehr eine Bedeutung.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit überhaupt für Sie? Ich habe tatsächlich auch immer wieder den Eindruck, dass das eigentlich gerade eher so ein, also wieder so ein bisschen weiter wegrutscht und eher so ein bisschen so ein Buzzword von vor ein paar Jahren ist, aber jetzt an vielen Stellen irgendwie am liebsten gar nicht mehr drüber gesprochen wird. Wie ist das denn bei Ihnen?
Also für uns ist es so, dass Nachhaltigkeit Teil unserer DNA ist. Wir sind ein Familienunternehmen und wir denken über Generationen. Und für uns ist es eigentlich immer wichtig gewesen, dass man langfristige Entscheidungen trifft. Und somit denken wir nachhaltig. Es geht in dem Moment nicht nur um den Produkt für sich selbst, sondern in alles, was wir tun und in den Entscheidungen, die wir treffen. Wir haben unseren ganzen Möbeljahren, die letzten 30 Jahre, mit einem Hersteller aus dem Sauerland gemacht. Vorteil ist, dass nach 30 Jahren die Möbel sind genauso gut wie vor 30 Jahren. So, die Qualität ist ja wichtig, ne? Das ist ja auch unser Kernwert. Als Marke ist es so, dass wir wollen ja nicht beliebig sein. Wir machen keine MeToo-Politik. Das heißt, diesen ganzen Trend jetzt gerade über Nachhaltigkeit gehen wir mit unseren eigenen Weg mit. Das heißt, im Grunde genommen, das Thema hat uns immer beschäftigt, wie ich das vorher gesagt habe. Aber wir machen das nicht, weil es ein Trend gerade ist, sondern weil wir davon überzeugt sind. Und deswegen machen wir auch alles an unseren eigenen Schritt. Wir haben uns einiges vorgenommen und arbeiten an unterschiedlichen Stellen in allen Bereichen dran. Aber nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Beispielsweise, wir stellen nicht ein Produkt um, wenn wir nicht schaffen, genau die gleiche Qualität weiterzugeben als nachhaltige Produkt beispielsweise. Mhm. So, da machen wir zum Beispiel gar keine Kompromisse. Aber klar, wir forschen an unterschiedlichen Stellen immer mit dem Thema. In 2020 haben wir das ein bisschen mehr so, ich würde sagen, offizialisieren. Wir haben die Falke We Care Initiative gestartet und haben uns drei besonderen wichtige Ziele vorgenommen. Einmal das Thema Tierschutz, Umweltschutz und gleichzeitig auch soziale Verantwortung. So. Unter diese Bereiche oder unter diese Ziele stecken zwei Arbeitsgruppen, die wir in Unternehmen haben. Die eine fokussiert sich mehr um das Thema Produkt und Verpackungen und das andere mehr um dem Thema Produktion. Mhm. So, in dem Bereich Produkt und Verpackungen haben wir viel gemacht in der letzten Zeit. Wir haben sehr viele, mindestens die Hälfte unserer Produkte schon längst umgestellt. Allerdings, ich muss sagen, das ist schon sehr herausfordernd. Also es gibt noch nicht so viel am Markt an nachhaltigen Materialien, besonders in den Beigarne, die uns überzeugt, die auch den gleichen Qualitätsanspruch haben, die wir bis jetzt hatten. Mhm. Teilweise ist es so, dass die Lieferungen nicht immer den gleichen Standard haben, dass wir das später dann merken. Also wir haben schon da auch ein paar Herausforderungen hinter uns zu diesem Thema, weil einfach der Markt noch nicht oder der Modebranche-Markt noch nicht so ganz bereit ist. Da wird noch viel geforscht. In den Verpackungen beispielsweise ist es auch schon so, dass wir alle unseren Verpackungen, Etiketten und so weiter schon auf recyceltes Papier schon umgestellt. Einige waren ja schon von längst schon eigentlich schon so. Wir haben zum Beispiel den ganzen Kunststoffbeutel von unserem Feinbereich, also die Strumpfhosen, haben wir um 20% reduziert. In dem Bereich vielleicht dann von der Umweltschutz und Produktion. Wir beschäftigen uns mit dem Thema an unterschiedlichen Stellen. Aber beispielsweise in 2021 haben wir angefangen, unseren Fußabdruck zu erfassen. Und seit 2022 konnten wir schon einige Maßnahmen in die Wege leiten, sodass wir in alle unseren Standorten in Deutschland beispielsweise auf grünen Strom, also das heißt erneuerbaren Strom, verwenden und konnten unseren Fußabdruck von 38%, also unseren Emissionen, Entschuldigung, würde ich eher sagen, um 38% reduzieren. Das ist einfach Teil des tagtäglichen Lebens im Unternehmen.
Spannend, aber ich stelle mir das schon auch herausfordernd vor, sich solchen Themen immer noch mal so, sage ich mal, so nebenbei zu widmen, weil da kann man ja auch theoretisch ganze Bücher und Tage mitfüllen.
Ja, das Wort auch Nachhaltigkeit ist sehr schwammig. Und klar, man spricht ja über Greenwashing und alles Mögliche. Ich glaube, man muss eigentlich mit sich integer sein. So. Und für uns ist es so, wir haben gesagt, ja, klar, machen wir und machen wir immer mehr. Aber nur, wenn das Sinn macht und wenn das auch für uns steht und wenn wir das auch richtig machen. Weil wir machen nicht die Sachen halbwegs. Wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. So ticken wir als Familienunternehmen. Und das war uns wichtig. Und wir merken an unterschiedlichen Stellen, dass es gar nicht so einfach ist. Auch das Thema Zertifizierung zum Beispiel und diese ganzen Sachen. Man muss aber auch sagen, dass leider die Mehrheit auch nicht unbedingt dafür, also man sagt immer in einigen Studien, ja, man gibt auch mehr Geld dafür aus, beispielsweise. Aber der Trend tendiert ein bisschen schon rückwärts. Also man spricht weniger darüber. Das war ein Hype die letzten 5 Jahre, aber das ist letzte Zeit auch. Und man merkt es auch im Handel, das wird auch weniger angefragt. Es ist eigentlich eher, dass einige Sachen einfach jetzt Standard sind. Und das ist richtig so. Das heißt, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber kein großes Thema oder kein großes Marketingthema in dem Sinne. Und das sollte eigentlich tagtäglich sein.
Ja.
Aber das ist richtig, das ist jetzt sind andere Themen gerade im Fokus.
Ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt. Also wirklich, ich bin jetzt ja sehr weit weg von diesem ganzen Textilbranchenbereich. Aber ich komme ja selber aus dem Reitsport oder bin sehr reitsportaffin und habe eben verfolgt, dass es vor ein paar Jahren sind super viele neue Brands rausgekommen, die alle so extrem mit nachhaltigen Materialien irgendwie Produkte hergestellt haben, die es schon immer gab, aber eben mit ganz fancy neuen Materialien. Aber was ich beobachte, gehen davon eben auch gerade viele dann doch wieder in die Insolvenz. Und da habe ich mich eben auch schon ein paar Mal gefragt, okay, ist dieser, vielleicht reicht dieser Trend der Nachhaltigkeit eben doch noch nicht, um diese doch teilweise auch wirklich sehr hohen Preise dann zu rechtfertigen.
Ja, das ist sicherlich leider der Fall. Und der Streetmarkt wächst auch weiterhin, wenn man jetzt nur einfach auf den sozialen Medien, da poppen jede Woche neue Marken. Und da geht es mehr um Mode, es geht mehr um Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen fast, anstatt wirklich um das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Klar, wir sind alle betroffen von diesen großen Konzernen aus Asien oder insbesondere China. Aber klar, das ist sicherlich ein Thema, der gerade ein bisschen zurückkehrt. Man hat immer gedacht oder gesagt, dass die Generation Z sich damit sehr viel beschäftigen, weil sie auch damit groß geworden sind. Mehr als vielleicht meine Generation. Aber im Besonderen die sind damit nicht komplett treu. Das ist einmal deren Einstellung. Aber wenn sie danach shoppen, sind sie eigentlich immer noch hin diejenige, die dann für die Streetwear-Trends, die auf der Straße gesehen werden und teilweise sich das auch noch nicht so ganz leisten können.
Ja, klar, das wird wahrscheinlich auch ein Aspekt sein. Wir haben ja eben schon mal kurz das ganze Thema Innovation, Digitalisierung von Prozessen etc. angesprochen. Im Grunde sind Sie ja so ein traditionelles Unternehmen, was irgendwie sehr analog gekauft wurde früher. Welche Rolle spielen denn für Sie auch diese ganzen Online-Kanäle, Online-Möglichkeiten, die es gibt heutzutage?
Also der Online-Bereich ist für uns sicherlich unersetzbar. Heutzutage machen wir ein bisschen mehr als unseren Drittel des unseren Umsatz im Online-Bereich. Das ist ein Bereich, der auch für uns weiterhin sich sehr, sehr gut entwickelt. Und ja, da hat sich auch sehr viel verändert über die Zeit. Also klar, wir sind eigentlich ursprünglich eher aus dem, sagen wir, stationären Handel. Dafür und dank an genau diesen stationären Hallen wurden wir auch bekannt und wiedererkennbar. Wir waren in jedem Kaufhaus dabei. Aber die wirtschaftliche Krise, die wir die letzte Zeit alle erlebt haben oder weiter erleben, hat einfach diesen ganzen stationären Handel gebrochen. Und heutzutage hat sich viel verändert in dem Sinn, dass der erste Kontakt früher war für uns am Point of Sale. Heutzutage ist der erste Kontakt mit dem Kunden eher digital. Und wir versuchen sowieso an alle Touchpoints, also einen einzigen Markenerlebnis anzubieten. Für uns ist das Thema Online-Channel ein großes Ziel für das Unternehmen, wo wir uns in die letzten paar Jahre immer wieder mal damit beschäftigt haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dank diese digitale Welt erstmal in Kontakt zu treten oder einfacher in Kontakt zu treten mit unseren Kunden. Gleichzeitig gibt es uns die Möglichkeit, die Zielgruppe zu erweitern, mehr Sichtbarkeit zu erschaffen und möglicherweise auch Kunden, die nicht in dem Handel einkaufen, wie die jüngere Zielgruppe zum Beispiel auch zu erreichen. Deswegen sind beide für uns weiterhin sehr wichtig, weil wir sind immer noch mehr abhängig von dem stationären Handel. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen mehr, glaube ich, ein Problem in den mittleren ständigen Städten, wo da eigentlich diese Kaufhäuser gar nicht mehr gibt.
Ja.
Und da ist der Schlüssel die Sichtbarkeit und die müssen wir uns online anschaffen. Klar, die ältere Zielgruppe bewegt sich nicht nur also nicht viel online oder zumindest nicht alle. Deswegen verliert man einfach ein bisschen so der Kontakt. Deswegen wollen wir ja auch vielleicht anders präsent sein. Wir bemühen uns auf jeden Fall, diese Welten immer mehr miteinander zu bringen. Und es wird auch immer mehr gemacht im stationären Handel, um einfach was anzubieten, was man nicht online schafft. Ne? Im Online ist es einfacher, zum Beispiel unsere Produkte zu inszenieren, Geschichte zu erzählen oder gleichzeitig unsere Produkte besser zu erklären, weil wir sind ziemlich auch technisch und das kann man nicht einfach mit einem Etikett transportieren. Aber wir arbeiten mit dem Handel sehr eng zusammen, um da vielleicht auch andere Erlebnisse zu schaffen. Also ob das mit spezielle Dekoration, mit Pop-up-Fläche, um einfach wieder die Leute auch wieder in den Kaufhäuser zurückzubringen, dass man dann auch was anderes anbietet. Aber gleichzeitig sind wir auf beide Bereiche also sehr aktiv. Und wie gesagt, es ist für uns sehr wichtig, dass alle unseren Kunden diesen Markenerlebnis gleich erleben.
Wenn Sie, also Sie kommen natürlich auch sehr aus dieser Markenwelt, aber haben Sie manchmal Sorge, dass die Marke irgendwie auch in diesen ganzen Unsicherheiten und ich meine, wir hatten eben China schon, aber da kommt ja auch viel das ganze Thema Markenpiraterie und solche rum, dass Sie die Marke auch in diesem digitalen Welt noch mehr schützen müssen?
Meinen Sie jetzt gegen, was weiß ich, Kopien und solche Sachen?
Zum Beispiel oder? Kopien oder eben auch generell durch irgendwie, keine Ahnung, Verwässerung oder Falschinformationen oder weiß nicht, ob das auch ob bei Ihnen auch Zugriff, das ganze Thema Community, da entstehen ja auch manchmal einfach eigene Themen in der Online-Welt, wo man vielleicht gar nicht mehr so diesen Markenzugriff drauf hat. Also wir diskutieren das zumindest sehr oft, dass Marke natürlich gerne eben aus diesen Werten und aus dem Unternehmen gelebt entsteht. Aber natürlich in dem Moment, wo man es in die Online-Welt freigibt, gibt man natürlich auch ein Stück weit dieser Kontrolle ein bisschen darüber ab.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, das ist korrekt zu sagen, dass man nicht mehr alles kontrollieren kann. Mhm. Aber eine Marke muss ja auch nahbar sein. Es muss auch authentisch sein. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, immer mehr auch für die neuen Generationen. Ja, sicherlich, also das Thema Kopien zum Beispiel war ein großes Thema bei Louis Vuitton. Und da hatte ich ja unendliche Erfahrungen dabei, musste öfters auch, als ich in Italien zum Beispiel in Einsatz war, kam immer wieder die Carabinieri mit was auch immer Container, die sie gefunden haben. Und teilweise musste ich ja sagen, okay, ist das ein echtes oder nicht? Also diese Themen habe ich lange Zeit verfolgt. Noch sind wir nicht zu viel betroffen, aber das kommt immer wieder, sicherlich. Aber nicht nur, dass die uns kopieren oder dass andere, was weiß ich, meinen, unsere Produkte zu verkaufen und so weiter. Klar, man versucht seine Marke zu schützen, überall, klar. Aber es ist eher eine Sache, dass, also erstmal ist unser Produkt das Erste, was unsere Stärke macht. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie eine gewisse Funktion haben, einen gewissen Einsatz an Garnen, Verteilung und so weiter, die einen gewissen Komfort bringen, gewissen Passform bringt Und das ist schon mal eigentlich unsere, würden sagen, unseren Mehrwert, aber gleichzeitig auch unsere Differenzierung, die das alles gar nicht so vielleicht einfach macht. Das ist alles, ich würde sagen, das Ergebnis von 130 Jahren Expertise. Das Produkt ist sicherlich für uns ein gewissen Hebel. Klar, man versucht das ganze Thema im Online-Bereich immer mehr zu schützen, um sicherzustellen, dass die Marke bewahrt wird, unsere Know-how auch. Und wir versuchen immer mehr auf diese Differenzierung zu gehen, auf diesen Markenerlebnis anzubieten, wofür dann auch die Leute eine gewisse Bereitschaft haben, auch den Preis dafür zu bezahlen. Also da die Differenzierung, glaube ich, in dem Moment, was wir da am besten fokussieren,
ja,
um da uns auch immer wettbewerbsfähig auch zu machen. Es ist ein Paket, also weil es ist dann in dem Moment die Marke und nicht mehr das Produkt, sondern die Markenwelt, die auch umherum geht.
Um das Produkt herum, ja. Ja, das stimmt. Das finde ich eine schlüssige Erklärung. Man kann die Dinge ja nicht voneinander trennen oder getrennt sehen, ne, sondern die sind einfach eng miteinander verzahnt. Ja.
Was ich gelernt habe in dem Luxusbereich, am Endeffekt ist es so, das geht alles nur um die Marke und nicht um den Produkt. Wenn ich vergleichen muss, jetzt ein Chanel, Hermes, Louis Vuitton oder was auch immer, am Endeffekt, ja, die sind meistens entweder in Frankreich oder in Italien produziert. Die haben hochwertige Materialien, die sind per Hand gemacht. Aber was macht der Unterschied am Endeffekt? Die Marke macht das Unterschied. Fühle ich mich mehr Chanel, fühle ich mich mehr Hermes als Kunde in dem Sinne.
Ja.
So. Und die Marke bedeutet in dem Moment das Erlebnis, das bedeutet die Auftritt der Marke, mit was wollen man sich am meisten assoziiert sehen, teilt man die gleiche Werte und so fort. Und ich glaube, das ist der Unterschied, der das macht, weil am Endeffekt die Produkte sind alle gut.
Ja.
Das sind klar, die haben vielleicht unterschiedliche Funktionen, einen gewissen Mehrwert hier, einen diversen Look, aber im Endeffekt verkauft man eigentlich die Marke. So. Und das ist genau bei uns das Gleiche. Wir verkaufen, wenn man das so sagen darf, eine Markenerlebnis, eine Markenerfahrung, eine Markenstory, die dann dazu passt.
Ja. Was sind denn, wenn Sie so auf die nächsten 130 Jahre Falke gucken? Was sind denn da so die nächsten größeren Ziele oder das, wenn Sie sagen, wir werden alle wahrscheinlich die nächsten 130 Jahre Falke nicht erleben, aber wenn wir es denn täten, wo sollte Falke dann stehen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass alles, was wir angestoßen haben die letzten paar Jahre, sei es in der Produktion, in der IT, den ganzen Bereich Produktentwicklung und Schulungszentrum, den wir da noch weiter aufbauen und erweitern möchten, auch in Schmallenberg, dass alle diese Sachen, die wir angestoßen haben, einfach sich verwirklichen in die Zukunft. Klar, dass wir unsere Werte, unsere Leidenschaft, unsere Expertise einfach weiterführen und weiterentwickeln und auch weiter einfach transportieren. Dass wir unsere Kunden weiter begleiten, was eigentlich unser Ziel ist, und denen auch weiter viel Freude an unsere Produkte und dass wir weiterhin Teil deren Geschichte sind. Ja, und vielleicht, also sicherlich, dass es weiterhin die Familie bleibt. Das wäre, glaube ich, sogar meine Wünsche.
Ja, dann hoffe ich, dass das alles gelingt. Vielleicht zum Abschluss noch, ist vielleicht ein bisschen spät, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu 130 Jahre. Das ist ja schon auch ein echtes Statement, würde ich sagen. Was planen Sie denn jetzt noch oder haben Sie schon 130 Jahre gefeiert oder gibt es da noch irgendwelche besonderen Themen, die Sie anlässlich dieses Jubiläums noch planen?
Ja, sicherlich. Eigentlich haben wir ein Go-Live nächste Woche. Es ist so, dass wir dieses Mal in Marketing uns auf jeden Fall auf ein großes Projekt konzentriert haben. Ja, wir feiern 130 Jahre. Die Familie würde sagen, ach, es ist nichts Besonderes. Aber doch, es ist auch für unseren Kunden, aber auch gleichzeitig für unsere Mitarbeiter was Besonderes. Ich meine, Teil der DNA der Marke ist eigentlich unsere Mitarbeiter. Also ohne sie wären wir nicht, was wir heute sind. Und das ist auch sehr wichtig. Wir haben kein großes Feier per se geplant, aber wir haben eine große Kommunikationskampagne geplant. Und zwar, wir haben uns gezielt konzentriert und die Gelegenheit benutzt von unserem Jubiläum eigentlich, um einfach ein bisschen mehr so ein Buzz zu kreieren. Und die Idee war ja nicht, dass wir uns selbst feiern, sondern dass wir eigentlich unsere Kunden in den Mittelpunkt rücken. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Geschichte unserer Kunden erzählen. Das ist eigentlich, was wir jetzt gerade mit dieser Kampagne machen. Das heißt, wir haben an unterschiedlichen Niveau gearbeitet. Erstmal haben wir uns ein Testimonial ausgesucht. Das ist das erste Mal, dass wir sowas tun. Und ja, die Herausforderung war, wir müssen einen Testimonial finden, der uns schon verfügbar ist und der auch einverstanden ist, sich vor einer Kamera mit der Familie zu zeigen. Das war, glaube ich, einer der größten Herausforderungen, okay, den wir hatten. Und deswegen starten wir auf jeden Fall mit einem Testimonial. Ich kann jetzt noch nichts verraten, aber Mutter, Sohn oder Sohn und Mutter. Und die dann deren eigenen Geschichte mit Falke über Generationen erzählen. Dann werden wir was Ähnliches immer in der gleichen Richtung mit Influencer machen. Das heißt, wir haben selektive Influencer kontaktiert, die uns seit einer Weile tragen, auch über Generationen hinweg. Und die werden dann deren eigenen Story erzählen. Gleichzeitig haben wir einen Aufruf gemacht auf Social Media, wo wir unseren Kunden ermutigen haben, Teil unserer Kampagnen zu sein. Da haben wir auch sehr viele Bewerbungen bekommen und haben dort auch ein Shooting veranlasst, wo unsere Kunden dann deren Geschichte auch erzählen. Das war ein sehr emotionaler Tag, muss ich sagen, sowohl für die als für mein Team. Das war sehr, 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 ja, sehr touchy, wie man so sagen kann. Es wurde auch sogar Träne aus Freude. Also es war sehr schön. Und ja, und dann werden wir auch gleichzeitig unseren Mitarbeiter auch in Vordergrund setzen, weil wir auch über Generationen in den Teams Mitarbeiter haben, die dann ja seit der Weile bei uns arbeiten. Ich selbst in meinem Team habe mehrere Generationen von Familien, die dann bei Falke arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir zum ersten Mal uns als Familie auch mal zeigen werden. Noch haben wir nichts gemacht, aber wäre zum ersten Mal vielleicht der Plan. Oder es wurde gewünscht, dass wir vielleicht dass wir uns vor der Kamera zeigen. Deswegen ist es eigentlich eine ganz große Storytelling-Kampagne, wo man sehr authentisch sein soll, wo also auch bei dem Testimonial ist es so, er ist live gegangen und hat erzählt. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, unsere Kunden, die uns seit lange begleiten, die auch unser Erfolg machen, die wir begleiten tagtäglich mit unseren Produkten oder als Marke, dass wir deren Geschichte erzählen. Und ja, und wir sind sehr gespannt zu wissen, wie das dann in unsere Community, Kundschaft und so weiter dann ankommen wird. Also seid gespannt. Es geht am 1. September los.
Ja, da werden wir auf jeden Fall direkt mal reingucken. Ich denke, unser Podcast wird ja ein bisschen danach rauskommen, aber dann können wir ja schon was sehen und dann werden wir direkt mal auf die Kanäle von Falke gehen und mal schauen, wie da die Lage ist.
Super.
Ja, ich ehrlicherweise könnte ich noch Stunden weiter quatschen, weil es echt super viel Spaß gemacht hat und auch sehr interessante und auch sehr persönliche Einblicke von Ihnen. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hierher zu kommen und mit uns diesen kleinen Podcast aufzunehmen.
Ja, gleichfalls. Und wie gesagt, hat mich auch viel Spaß gemacht und viel Freude gebracht.
Vielen Dank. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.